zu einer neuen TechView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es um OwnCloud 4, das vor kurzem veröffentlicht worden ist. Und wir wollen uns so ein bisschen die Neuerungen anschauen. Ihr wisst, OwnCloud erscheint ja in einem dreimonatlichen Rhythmus im Grunde genommen, in einer neuen Version. Und wir wollen uns dann mal anschauen, was es dort für Neuerungen gibt. Dann haben wir noch was zu Windows 8. Ja, Windows 8 steht ja so in den Startlöchern und da gibt es jetzt eine neue Funktion, ein neues Feature, nämlich wie man Startoptionen besser oder ja schöner einstellen kann. Dann wollen wir uns noch um ein richtiges Aufregerthema, um ein bisschen was Netzpolitisches kümmern, nämlich die GEMA erhöht die Speicherabgabe um 1850%. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Und ganz zum Schluss gibt es noch was in eigener Sache, ein kurzes Review zu Neptun 2.5, wo jetzt die Beta-Version released wurde. Also ein bisschen Linux ist auch im Programm. Fangen wir aber zunächst einmal an mit OwnCloud 4, dem Cloud-Dienst, der auf seinem eigenen Server irgendwie installiert werden kann und den man dort einsetzen kann. Dank eines Plugin-Systems hat man auch die Möglichkeit, ja schon auch früher gehabt, Plugins nachzuinstallieren. Nur gab es da wenig Plugins für. Mittlerweile ist es so, dass jetzt das Plugin-System auch relativ offen ist, dass man eine offene API besitzt, um dann auch selber Plugins schreiben zu können und in OwnCloud 4 integrieren zu können. Und halt dank dieses Plugin-Systems ist es halt auch relativ einfach möglich, neue Features in OwnCloud 4, in OwnCloud allgemein einzubauen. In OwnCloud 4 hat man das dann tatsächlich auch gemacht. So zum Beispiel ist ein neues Plugin hinzugefügt worden, das einem eine einfache Migration von Konten von einem OwnCloud-Server auf einen anderen OwnCloud-Server ermöglicht. Das heißt, man kann einfach ein Backup machen von einem Konto auf dem einen OwnCloud-Server und falls man sich einen neuen Server besorgt hat, kann man dieses Backup dann auf dem neuen Server mit OwnCloud einspielen. Das soll jetzt also ohne Probleme gehen, eine einfache Migration also von so einem Konto. Außerdem gibt es jetzt nun eine Versionsverwaltung. Man kann also Dateien jetzt auch in verschiedenen Versionen verwalten. Das hat ja ein bisschen länger gedauert, weil die OwnCloud-Macher da mit Git versucht haben, herumzuarbeiten und herumzuantieren. Da Git allerdings eher für Quellcode gedacht ist, gab es natürlich beim Speichern von Diffs und so bei Binärdateien ein bisschen was Probleme und es war ein bisschen langsam und Binärdateien sind ja meistens sowieso das, was man dann tatsächlich auch speichert, also Bilder vielleicht, Musik und Videos. Das sind so Sachen, die man normalerweise auf so einem Cloud-Server schiebt. Und da gab es dann Probleme, deshalb musste man ein eigenes Versionierungssystem basteln, sich zusammenbasteln, das dann auch nicht mit Diffs arbeitet, sondern tatsächlich mit echten Kopien einer Datei. Und das muss natürlich relativ flott funktionieren und so weiter und so fort. Das hat man jetzt tatsächlich gemacht und so kann man jetzt eben auch auf diese Versionsverwaltung zugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft dann auch noch weitere Updates geben wird zu dieser Versionsverwaltung und dass das dann noch effizienter funktioniert und dass beispielsweise doppelte Dateien dann auf dem Server nicht mehr zu finden sein werden oder dass man tatsächlich dann doch mit einer Art von Diffs dann arbeiten wird eventuell. Sowas gibt es ja bereits schon bei Deltas, bei APM-Paketen zum Beispiel. So eine Technologie könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch Sinn macht bei eben ganz normal Binärdateien auf einem Server. Dann gibt es jetzt auch einen ODF-Betrachter im Webinterface, der mit integriert ist. Das heißt, falls ihr einen Text geschrieben habt in OpenOffice, in LibreOffice oder in Calligra Word, könnt ihr den auch tatsächlich in diesem Webinterface lesen ohne Probleme. Schreiben geht meines Wissens nach noch nicht, ist einfach nur ein Betrachter, genauso wie so ein Bildviewer, wo man halt auch nur Bilder anschauen kann, selber allerdings noch nichts editieren kann. Könnte vielleicht in Zukunft noch eingeführt werden. Es gibt ja schon einfache Textverwaltung, womit man dann kollaborativ an einem Text zum Beispiel arbeiten kann. Wobei das ja auch noch nicht so richtig, sagen wir mal, das Kollaborative ist noch nicht so richtig ausgebaut. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn zwei Leute an einem Text arbeiten, dass man da unterschiedliche Farben irgendwie verwendet, zum Beispiel für die eine Person oder für die andere. Könnte man mit ODF natürlich noch geiler machen, weil man da verschiedene Kommentarfunktionen benutzen kann und dann auch auf Formatierungen zurückgreifen kann. Drag and Drop funktioniert nun auch im Webinterface. Das heißt, ich kann eine Datei aus dem Webinterface einfach auf das Webinterface einfach fallen lassen. Dann wird sie dort hochgeladen in diesem Ordner, in dem ich mich gerade befinde. Und ich glaube, auch andersrum sollte es genauso funktionieren. Außerdem wurde ein To-Do-Plugin mit integriert, also eine Art Aufgabenliste, womit man dann halt seine eigenen Aufgaben irgendwie synchronisieren kann, auf verschiedene Geräte packen kann und dann sehen kann, was man noch alles zu tun hat. Dann gibt es noch ein paar Gimmicks, würde ich mal sagen. Also Theming Support wurde jetzt für die Web-Oberfläche eingebaut. Es kommt ja eher mit so einem blauen Theme daher. Da kann man jetzt verschiedene Themes auswählen und man kann sich verschiedene Themes runterladen, selber basteln, wenn man das mag. Farben verändern und sowas alles. Die offene API habe ich ja bereits angesprochen. Also man kann jetzt auch eigene Plugins schreiben, die dann wunderbar dank OwnCloud 4 dann auch eingebunden werden können. Neben dem Theming Support, wo es jetzt also Themes gibt, kann man jetzt auch eigene Plugins schreiben und dann auch aktivieren, falls man das braucht. Dann gibt es noch eine Funktion, die noch ein bisschen was experimentell ist, auch für Experten eher gedacht ist, aber die ich zumindest sehr, sehr interessant finde. Vielleicht auch einige von euch, die andere Cloud-Dienste benutzen, wie zum Beispiel Dropbox oder Voila oder wie sie alle heißen, Google Drive gibt es ja auch noch. Es gibt jetzt einen externen Cloud-Speicher, so heißt das Ganze, das sich jetzt auch in OwnCloud mit einbinden lässt. Also man kann von diesen externen Speicherdiensten wie Dropbox, Voila, Google Drive und so weiter und so fort, kann man eben mit diesem experimentellen Plugin jetzt auch dessen Daten im Grunde genommen in einen Ordner einbinden und man kann sie dann als ganz normales Verzeichnis in OwnCloud benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Google Drive-Konto habe und ein Voila oder Dropbox-Konto habe, kann ich das alles einbinden in einen Ordner oder in mehrere Ordner in meine OwnCloud, muss dann eben nur auf meine OwnCloud zugreifen, um eben auf die Daten Zugriff zu haben, was eine sehr, sehr schöne Lösung ist. Ist noch experimentell, das heißt, das kann sein, dass da noch nicht alles funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, spätestens mit OwnCloud 5 oder 6, dass das Ganze dann auch so weit ausgebaut ist, dass das einigermaßen funktioniert und eventuell dann auch mit den eigenen Synchronisierungsfeatures und so weiter und so fort, mit vielleicht auch der Versionierung. Müssen wir mal schauen, ob das dann da auch funktionieren wird. Das ist auf jeden Fall eine nette Idee, das mit einzubauen in OwnCloud. So kann ich meinen eigenen Server aufstellen und habe dann, wenn ich andere Dienste noch habe und dort Daten gespeichert habe, kann ich dann trotzdem eben noch auf diese Daten zugreifen, was ich, glaube ich, eine super, super Sache finde. Insgesamt ist also OwnCloud 4 eine solide Weiterentwicklung des OwnCloud-Servers. Oder des OwnCloud, der OwnCloud Software für Server, so wollen wir es mal so nennen. Es gibt auch eine Business Edition, die hängt so ein bisschen noch hinterher, weil man jetzt natürlich auf Stabilität sehr stark setzt. Und natürlich sind einige Features einfach nicht da, weil bei den Business-Lösungen setzt man beispielsweise, glaube ich, kein CalDAV oder für E-Mail-Synchronisierung setzt man da vielleicht was anderes ein, als das, was OwnCloud 4 halt für den personalisierten Bereich anbietet. Auf jeden Fall gibt es auch Clients für OwnCloud. Es gab ja, habe ich ja auch, glaube ich, mal letztens erwähnt, einen Android-Client für OwnCloud, der rausgekommen ist. Ansonsten ist, glaube ich, Linux, Mac und Windows auch unterstützt. Da gibt es eine Qt-Oberfläche für, womit man auch Ordner synchronisieren kann. Und die steht halt ebenfalls zur Verfügung. Kann man sich das Ganze anschauen. Es gibt eine nette KIO-Integration für alle KDE-Benutzer, die sich das unter Linux mal anschauen wollen oder unter einem anderen FreeBSD oder sowas anschauen wollen. Da gibt es also eine Möglichkeit, dann direkt im Dateimanager mit KIO dann drauf zuzugreifen. Das geht also alles sehr, sehr transparent und ist sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten OwnCloud 4, wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich den Artikel durchlesen, da werde ich nochmal verlinken, da gab es einen netten Golem-Artikel, der das Ganze auf den Punkt gebracht hat. Und ansonsten könnt ihr natürlich auf owncloud.org gehen und euch da nicht nur die Software besorgen für euren Server, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, euch dort eine Demo anzuschauen und das im Webinterface zumindest mal anzutesten und zu schauen, was es dort an Einstellungsmöglichkeiten und so weiter gibt. Das ist also alles möglich. Dann noch ein kurzer Hinweis, weil ich auch letztes Mal schon Fragen bekommen habe, was muss man denn alles haben auf dem Server? Also reicht ein ganz normaler Webserver auch aus, um eben OwnCloud auf diesen Webserver zu installieren? Meistens reicht das aus. Es wird halt sehr, sehr viel PHP benötigt, sehr, sehr viele PHP-Pakete werden dort benötigt, neben einem Apache, was eventuell laufen sollte. Und also meistens reicht das Ganze tatsächlich aus. Wer sich da genauer informieren möchte, der kann sich das halt ganz genau noch auf der owncloud.org Webseite anschauen, was für Pakete da installiert werden sollen. Dann werden sogar ganze Befehlzeilen für Ubuntu oder Debian Server angezeigt, sodass die Leute, die auch einen Root-Server zum Beispiel haben, dann ohne Probleme das Ganze natürlich zum Laufen kriegen.
Ja. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, weg von diesem Cloud-Thema zu einem etwas bodenständigeren, einem etwas simpleren Thema, im Normalfall zumindest. Windows 8 bekommt eine neue Option für das Setzen von Starteinstellungen. Das heißt, konkret geht es hier um das allseits bekannte F8-Menü, was man normalerweise also bei Windows 7 und allen Vorgängern natürlich von Windows mit einem Drücken von F8 erreichen konnte während des Bootens oder kurz bevor das System angefangen hat zu booten. Und dann bekam man im Grunde genommen erweiterte Einstellungsmöglichkeiten. Man konnte in den abgesicherten Modus booten. Abgesicherter Modus mit Netzwerkeinstellungen gab es dann später auch noch und ohne Netzwerk und so weiter und so fort. Das ist jetzt mit Windows 8 passé, dieser alte F8-Modus. Und das Ganze wird jetzt mit einer neuen Oberfläche daherkommen, die so ein bisschen was anders funktioniert. Und gerade wenn man sich überlegt, okay, da das Ganze ja auf neuen modernen Tablets laufen soll und auf neuen modernen PCs, die halt mit UEFI ausgestattet sind, dann wird es halt schwer, halt F8 zu drücken irgendwie auf einem Tablet. Ist halt ohne Tastatur ist schwer, da F8 drücken zu können. Und aus diesem Grund hat Microsoft das Ganze nicht nur eben in den Bootmanager integriert, sondern tatsächlich auch ins System. Das heißt, in den Systemeinstellungen kann man tatsächlich jetzt eine Option finden, ein Restart, einen Reboot zu machen, also das System neu zu starten und in diesen erweiterten Einstellungen direkt hinein zu booten. Das macht also durchaus Sinn, gerade für Tablets. Allerdings ist halt ein extra Neustart dafür notwendig. Und auch bei den neuen modernen PCs mit UEFI hat man auch etwa nur 200 Millisekunden Zeit, um halt F8 zu drücken. Und für die Leute, die es halt dann nicht schaffen, die müssten dann halt, wenn das System hochfährt, dann drauf zugreifen. Das neue F8-Menü ist auch im Metro-Styling natürlich dann enthalten. Das heißt, man kriegt tatsächlich so große Kacheln, ähnlich wie halt in der Metro-Oberfläche, kriegt man die angezeigt mit kleinen Beschreibungstexten daneben und großen natürlich, großen Beschriftungstexten. Und dann hat man die Möglichkeit, halt verschiedene Sachen einzustellen. Das Coole dabei ist, dass natürlich man auch hier an Touchgeräte gedacht hat. Das heißt, man kann tatsächlich dann auch auf einem Tablet in dieses Einstellungsmenü reingehen und dann auch mit dem Finger drauf touchen und es funktioniert. Das heißt, die Touchtreiber sind dann auch aktiv in diesem Modus. In den Bootloader-Optionen selbst hat man nun die Möglichkeit, erweiterte Starteinstellungen einzurichten oder einzugeben, beziehungsweise andere Medien zu booten. DVD kann man booten oder ein USB oder über Netzwerk kann man da was booten, falls man möchte. Oder man hat auch die Möglichkeit, eine andere Windows-Version zu booten. Steht zwar Other OS drauf, aber im kleinen Beschreibungstext steht dann andere Windows-Version booten. Das heißt, es geht halt nur mit Windows. Das ist halt immer noch so ein, würde ich mal sagen, ein Nachteil, wo sich Microsoft so langsam ein bisschen von lösen sollte. Aber ja, sie bleiben halt ihrem Schema treu, keine anderen Betriebssysteme außer Windows zu kennen. Dann hat man noch weitere Optionen und das finde ich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut integriert. Unter dem Punkt Troubleshoot hat man zum Beispiel die Möglichkeit, im System direkt mit der Systemwiederherstellung wiederherzustellen. Oder zum Beispiel ein ganzes System-Image, was man gesichert hat, ein ganzes Backup oder so, wenn das System also komplett in die irgendwie kaputt gegangen ist, hat man die Möglichkeit, mit dem System-Image-Tool dann tatsächlich ein Image wiederherzustellen, ein komplettes Backup wiederherzustellen von dem System und das dann einzuspielen. Das geht also direkt aus diesem Menü heraus, sehr einfach, und ich denke mir, USB-Support ist dann auch mit integriert, weil man ja sowieso dann meistens ja Backups dann auf USB-Laufwerken irgendwie hat und von da dann auch wieder einspielen kann. Dann ist auch noch nett, es gibt eine automatische Reparaturfunktion. Was die ganz genau macht, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, sie macht halt sowas wie Dateisystem-Checks und repariert dann automatisch vielleicht das Dateisystem und prüft dann nochmal den Bootloader eventuell oder das Windows-Login-System oder sowas. Das könnt ihr mir vorstellen, dass das eventuell dann auch genauer überprüft wird und eventuell dann eine Reparatur durchgeführt wird. Dann kann man auch detaillierte Windows-Startoptionen einstellen. Dafür gibt es einen extra Punkt und dann kann man sicherlich so Dinge einstellen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht sagen. Ich habe nur den Punkt gesehen, weitere Windows-Startoptionen. Aber ich glaube, da kann man so Sachen einstellen wie, möchte ich jetzt in einem geringen Grafikmodus mit einem WSA-Treiber starten, möchte ich Netzwerktreiber aktiviert haben oder so. Das lässt sich sicherlich dort auch einstellen. Das ist herkömmlich, was man von Windows her kennt. Daneben gibt es natürlich auch für die neuen UEFI-Geräte auch spezielle UEFI-Einstellungen, die man dann direkt tätigen kann. Was das für Einstellungen sind, da müssen wir, ich habe keine UEFI-Geräte, könnte ich euch auch nicht sagen, müsste man noch ein bisschen was abwarten und schauen, was Microsoft denn dort alles anbietet an Einstellungsmöglichkeiten. Und ganz wie zu alten Zeiten bietet Microsoft sogar an, Windows in einer Eingabeaufforderung zu starten und dann halt auf der Konsole rumzuhacken, im Grunde genommen, um dort ja, spezielle Sachen anzupassen, vielleicht eine Datei zu kopieren und oder einen Treiber zu deaktivieren oder was auch immer. Das lässt sich also auch ermöglichen, dadurch, dass man halt auf Eingabeaufforderung starten klickt oder drauf tippt. Insgesamt also eine sehr, sehr gute Entwicklung, gerade auch vor dem Hintergrund, dass man ja auch neue Geräte ansprechen möchte mit dieser Boot-Option. Gerade auf Tablets macht das natürlich Sinn, dass man da also per Touch das Ganze bedienen kann, dass das relativ groß ist. Das ist auch, ja, sagen wir mal, zumindest mehr Erklärungstext gibt, als es damals bei dem F8-Menü der Fall war. Und man hat natürlich auch mehrere Einstellungsmöglichkeiten jetzt und gerade durch das UEFI auch gibt es halt auch für das Betriebssystem mehr Möglichkeiten, da ein bisschen was rumzuwerken, ein bisschen was einzustellen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Jedoch habe ich mich ganz plump gefragt, wie das Ganze technisch umgesetzt ist. Weil ich stelle mir gerade vor, die üblichen Probleme, die man mit Windows eventuell hat, ist, dass das System gar nicht erst hochfährt. Und wenn man das auf einem Tablet installiert hat und das System fährt gar nicht erst hoch, dann kommt man ja gar nicht rein in dieses erweiterte Starteinstellungen-Menü. Weil man muss ja im Grunde genommen hochfahren, sich anmelden und dann erst in den Einstellungen sagen, ich möchte in das Neustart durchführen, in dieses erweiterte Einstellungsmenü. Das ist halt das Problem. Wenn man da nicht reinkommt oder sich nicht anmelden kann, hat man das Problem. Bei PCs ist das kein Problem, zumindest so lange, bis man zum Login-Screen kommt, denn da kann man einfach die Shift-Taste gedrückt halten und dann einfach auf Neustarten klicken, die Shift-Taste, glaube ich, gedrückt halten und dann startet er automatisch in diesen erweiterten Starteinstellungen. Das macht also Sinn. Aber was ist mit den Systemen, die halt gar nicht erstmal hochfahren? Was macht man dann? Und natürlich wäre es nett, wenn eventuell Windows das selber merkt, dass das gar nicht hochfährt oder wenn es zum Bluescreen kommt. Ich glaube, das war ja auch früher schon möglich. Dann hat Windows es gemerkt und dann automatisch so die Liste angezeigt mit den erweiterten Starteinstellungen. Aber wenn es nicht zu einem Bluescreen kommt, sondern irgendein anderer Fehler auftritt, ist es irgendwie garantiert, dass man da trotzdem irgendwie reinkommt. Also ich würde mir wünschen, gerade bei Tablets ist das, glaube ich, relativ einfach möglich, einfach so einen Dip-Schalter oder sowas, also so einen Umschalter einzurichten, wo man dann sagen kann, oder einen Knopf zu drücken, einen anderen Startknopf zum Beispiel, oder einen Knopf zu halten, der einem dann ermöglicht, dann in diese erweiterten Starteinstellungen hineinzukommen, auch wenn das System halt nicht hochfahren möchte. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite wieder, wie ist das technisch umgesetzt? Ist dieses erweiterte Startsystem ist ja wahrscheinlich, wenn es halt Touch-Support hat, weil wir erinnern uns, das alte F8-Menü war ein ganz normales Menü, wo man, also ganz normales Textmenü, wo man mit den Cursor-Tasten, mit den Pfeiltasten hin und her navigieren musste, und da hatte man kein grafisches Menü, man hatte keine Maus. Und das hat man ja jetzt bei diesem System. Man hat ja quasi eine Maus auch, wenn man das am PC angeschlossen hat, oder halt einen Touch-Support, wenn man das am Tablet laufen lässt. Und da ist natürlich die Frage, da muss dann natürlich ein kleines Mini-Windows irgendwie laufen, also so dieses Pre-Installed Environment muss ja da irgendwie laufen. Wird das auf einer separaten Partition ausgeliefert? Ich glaube, Windows seit den neueren Versionen hat ja immer so eine 100 Megabyte Boot-Partition im Grunde genommen. Wird das dort ausgeliefert? Wird das eventuell gerade bei Tablets, weil die ja etwas weniger Speicherplatz auch haben, wird das da mitten auf der ganz normalen Windows-System-Partition draufgepackt? Oder wie wird sichergestellt, dass man eben überhaupt das Ganze booten kann? Und das würde mich dann doch tatsächlich sehr interessieren, wie das technisch abläuft. Allerdings werden wir da sicherlich dann auch erst zum Release von Windows 8 genaueres erfahren können. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute neue Startoption, finde ich eine gute Geschichte. Allerdings an der einen oder anderen Stelle muss man das halt so, wie es halt bei Beta-Versionen der Fall ist, noch ein bisschen was genauer abschleifen, genauer abschätzen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und gerade, glaube ich, die Option, und es ist nicht so ungewöhnlich, dass Windows gar nicht hochfährt, dass man dann eventuell die erweiterten Starteinstellungen benötigt, das muss man gerade für Tablets, wo man keine Tastatur hat und nicht irgendwie den Trick machen kann mit eine Tastenkombination gedrückt halten, um da reinzukommen. Das muss man irgendwie mit bedenken, und vielleicht macht halt so ein Hardware-Dip-Schalter oder so eine extra Taste, die man drückt oder gedrückt hält auf Tablets, Sinn, um halt in diese erweiterten Starteinstellungen reinzukommen. Am besten wäre es natürlich, wenn das Ganze auch ein bisschen einheitlich funktioniert, sodass das Ganze auch eventuell auf einem Linux-System oder einem BSD-System für solche Tablets dann mitgenutzt werden könnte. Nun ja, das war's zu Windows 8 und seinen neuen Startoptionen. Kommen wir jetzt zu einem ja sehr, sehr emotional, sagen wir mal, also da wird die Wutesröte ins Gesicht steigen, nämlich GEMA erhöht oder hat vor, die Speicherabgabe um 1850% zu erhöhen. Also, ja, ihr habt richtig gehört. Also 1850%. Das hört sich nach viel an. Wenn man das jetzt mal konkret auf einen Preis runter addiert bzw. runter fixiert, dann heißt es im Grunde genommen, dass die Abgabe, die GEMA für beschreibbare CDs, DVDs, USB-Sticks und SD-Karten verlangt, von ungefähr 10 Cent auf sage und schreibe 1,95 Euro erhöht werden. Das sind also maximal auf 1,95 Euro erhöht werden. Wir kommen gleich noch dazu, was es dort für Unterschiede gibt. Aber wir wissen ja schon, die GEMA ist halt so ein Verein, der uns ja schon seit langem YouTube irgendwie vermiest mit gesperrten Videos und halt auch der uneinsichtigen Forderung an YouTube, wenn es darum geht, halt irgendwie, dass jedes Video, was angeklickt wird, jedes Musikvideo vergütet werden soll mit so und so viel Prozent, was natürlich dann Unmengen an Geld verlangen würde, die YouTube sicherlich nicht, oder Google in dem Fall sicherlich nicht, aufbringen könnte. Und also da ist die GEMA ja schon relativ berühmt für, dass sie uns so ein bisschen auf die Finger klopft und so ein bisschen das Internet vermiesen möchte. Und der Grund für diese Preiserhöhung von halt eben den 10 Cent auf maximal 1,95 Euro nennt die GEMA mit dem, oder der Grund ist halt einfach der technische Fortschritt, so sagt die GEMA. Konkret zitiere ich mal hier: Die Speicherkapazitäten für urheberrechtlich geschütztes Material seien in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, so heißt es von der GEMA. Und aus dem Grund will halt die GEMA diese Speicherplatz, die Speicherabgabe, keine Speicherplatzabgabe, aber fast, erhöhen. Und ja, die GEMA plant sogar nicht nur eben diese Speicherabgabe zu erhöhen, sondern das Ganze auch noch, also die Abgabenhöhe von der Speichergröße abhängig zu machen. Und da wird es natürlich ein bisschen kurios, würde ich mal sagen. So sollen zum Beispiel nur 91 Cent anfallen bei USB-Sticks, die weniger als 4 GB Speicher haben. Wobei ich mich da schon frage, wenn ich in so einen Laden reingehe und USB-Sticks verlange, dann sehe ich meistens sowieso nur 8 GB. Da gibt es also unter 4 GB gar nichts mehr zu finden. Und dann deshalb frage ich mich, gibt es sowas überhaupt noch? Eventuell auf Speicherkarten, da würde es sowas geben. Aber zu Speicherkarten kommen wir noch, weil die werden anders besteuert wieder oder sollen anders, die Abgabe soll anders vergolten werden in dem Fall. Und alles, was eben über diese 4 GB geht bei USB-Sticks, soll dann 1,56 Euro kosten als Abgabe. Und bei Speicherkarten wird es halt ganz lustig, weil da ist der maximale Wert über 4 GB dann bei 1,95. Das ist halt also der maximale Wert, den die GEMA dann auch anstrebt. Und wo ich mich dann frage, also SD-Karten, Micro-SD-Karten und sowas alles, was man alles benutzt, eventuell noch Compact-Flash-Karten, wobei das meistens bei Spiegelreflexkameras eventuell noch zum Einsatz kommt. Wobei ich mir gerade hier die Frage stelle, was für ein Blödsinn ist das eigentlich? Warum werden die Speicherkarten anders und vor allen Dingen teurer bewertet als USB-Sticks? Weil gerade ja auch diese Speicherkarten, SD-Karten, Micro-SD-Karten, Compact-Flash-Karten ja meistens auch in ja, Fotokameras, in Digitalkameras, in Spiegelreflexkameras oder in Handykameras ihren Einsatz finden und für eigene Urlaubsbilder gedacht sind, also nicht irgendwie für urheberrechtlich geschütztes Material vorgesehen sind. Im Grunde genommen vielleicht bei Smartphones packt man da seine MP3s oder sowas drauf, da kann das natürlich schon sein, aber normalerweise werden dann für solche Sachen eher USB-Sticks benutzt, weil solche Sachen ja eher auf USB-Stick ausgetauscht werden können, auf vielen verschiedenen Geräten, sagen wir mal einen Videofilm, da gibt es ja sogar schon Setup-Boxen, die halt so ein USB, selbst sogar SAT-Empfänger haben so ein USB USB-Anschluss und da kannst du halt, kann man halt einfach einen USB-Stick anschließen und dann kann man zum Beispiel Videos, Musik oder sowas sich anschauen. Also irgendwie komplett an der Realität geht das aus meiner Sicht zumindest vorbei, von dem, was ich hier von der Realität her kenne. Meinem Ausschnitt der Realität, sagen wir mal besser so. Interessant ist dabei, dass die GEMA schon den alten Vertrag mit den Interessensverbänden, also der ganzen Industrie, die halt solche Sticks herstellt oder Speichermedien herstellt, dass dieser Vertrag eigentlich schon 2011 ausgelaufen ist und man dann ähnlich wie im YouTube-Fall sich einfach mit der GEMA nicht einigen konnte. Also entweder die GEMA irgendwelche Mondpreise vorgeschlagen hat und die Interessensverbände das nicht wollten oder die Interessensverbände hatten zu niedrige Preise vorgeschlagen, wollten alles beim Alten belassen und das hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt prischt halt die GEMA vor und ganz ja eigenwillig oder ganz launisch stellt sie einfach selber diese Preissteigerung einfach, hat sie einfach festgesetzt, ohne Verhandlungen, einfach so soll es sein. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist natürlich, dass uns das alle irgendwie trifft, weil wir alle irgendwie Speichermedien kaufen. Oder wenn wir noch nicht mal USB-Sticks oder Speichermedien kaufen, kaufen wir andere Geräte, die eben solche Speichermedien besitzen, wie beispielsweise Smartphones. Smartphones haben die Möglichkeit und dann müsste man auf Smartphones natürlich dann auch solche Abgaben bezahlen. Also die werden tatsächlich dann auch etwas teuer. MP3-Player, wobei die natürlich häufig gar nicht mehr eingesetzt werden, aber Computer, alle möglichen Computer, da müssten wir einfach nochmal drauf zahlen. Das machen wir heute sowieso schon, aber natürlich durch die Preissteigerung wird sich das Ganze natürlich noch erhöhen. Und das ist halt so das Problem, was ich mit der GEMA habe und weshalb das viele wahrscheinlich dann sehr, sehr wütend machen wird, wenn sie jetzt für ihr Smartphone noch einmal ein bisschen was mehr bezahlen müssen. Einzig das Patentamt bzw. ein mittlerweile einberufenes Schiedsgericht kann jetzt nochmal dafür sorgen, dass das Ganze gestoppt wird. Wobei das Patentamt, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, was hat das eigentlich mit diesem ganzen Gedönse zu tun? Das ist komplett irgendwie Hanebüchen. Zumindest stand es im Artikel von der Süddeutschen und von der Welt, wobei das glaube ich die gleichen Artikel sind. Wer da von wem geklaut hat, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall, dort stand es drin, dass halt eben das Patentamt dafür zuständig sein soll, dass es das noch verhindern könnte. Warum das Patentamt, das weiß ich also bis jetzt noch gar nicht. Also sie könnten noch bei ihrer Prüfung halt sagen, dass das Ganze, dass da irgendwie ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, dass das Ganze nicht durchgesetzt wird, so wie es von der GEMA angedacht ist. Es gibt aber auch schon erste Gegenstimmen, zum Beispiel von der Industrie und dem Verband Bitkom, Wobei der natürlich auch so ein bisschen was zwielichtig ist, wenn ich mir so an Preisentwicklungen und so weiter und an Löhne denke, aber das mal ganz beiseite. Und der will sich das nicht bieten lassen, dieser Verband Bitkom, und konkret geht man davon aus, dass man, wenn man tatsächlich das einführen würde, man dann den Preis für Geräte um maximal 30% steigern müsste, um halt eben diese neue Abgabe bezahlen zu können. Sprich, ein USB-Stick mit sage und schreibe 8 GB, den es momentan ja für rund 5 Euro gibt, also Marken-USB-Stick, gibt natürlich noch billigere, ohne Marke eventuell, der könnte dann in Zukunft 6,50 Euro kosten, also um 1,50 Euro mehr kosten. Dann fand ich auch relativ stark dann noch die Ergänzung im Grunde genommen. Also das hört sich zunächst einmal vernünftig an, wenn man aber den Satz nochmal liest und sich das Ganze nochmal vor Augen setzt, dann ist das schon ein starkes Stück. Und zwar zitiere ich mal noch einmal: Die starke Entwicklung der Komprimierungsalgorithmen, etwa zum Speichern von Filmen, und die Erhöhung der Speicherkapazität der Medien macht eine Anpassung der Pauschale dringend notwendig. So ein Sprecher der GEMA. Und wenn man dieser Begründung nachgeht, würde das im Grunde genommen heißen, ich habe mir das mal ein bisschen ausgerechnet, beziehungsweise habe mir das ausrechnen lassen von einem Kollegen, der das Ganze auch in einem Forum erwähnt hat, der das Ganze ausgerechnet, wenn man jetzt zum Beispiel in Zukunft irgendwann mal Speichermedien erreicht mit 1 Terabyte Speicher, USB-Sticks beispielsweise, ist ja nicht keine ungewöhnliche Sache, wenn wir mal überlegen, dass wir jetzt 32, 64 GB USB-Sticks schon haben, 128, und der ganze Rest ist relativ schnell erreicht, denke ich mir. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben jetzt ein Speichermedium mit 1 Terabyte, SD-Karte, was auch immer. Und wir haben es jetzt geschafft, dank der neuesten Komprimierungsmethoden, H2, schieß mich tot, 624 oder sowas. Und wir haben es geschafft, also so einen Spielfilm, eine Stunde, eine halbe oder zwei Stunden auf 100 Megabyte Format das Ganze zu pressen. Dann muss man sage und schreibe, wenn man nach dem Modell vorgeht, was die GEMA da vorgeschlagen hat, 768 Euro mehr zahlen an Abgabe für dieses Speichermedium. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wenn man halt nach dieser Methode vorgeht, wie die GEMA es jetzt gemacht hat, von eben diesen 10 Cent, was es vorher gekostet hat, jetzt auf eben mit dieser 4 GB Grenze und so weiter und so fort, das dann hoch zu pushen. Und bei aller Liebe, das ist natürlich kompletter Humbug. Und da sieht man erstmal, wenn man das Ganze skaliert, sagen wir mal, das, was die GEMA jetzt gemacht hat, in einem, sagen wir mal, niedrigen Cent-Euro-Bereich, wenn man das mal skaliert auf größere Speichermedien, und deren, ja, und das mal in Verhältnisse setzt, dann kommt man halt eben auf solche komplett hanebüchenen Ideen, beziehungsweise auf so komplett hanebüchene Zahlen, und da sieht man erstmal, wie fehlerhaft dieses System der GEMA eigentlich ist, beziehungsweise wie hanebüchen das Ganze eigentlich ist, was die jetzt hier vorschlagen. Also sie schießen deutlich übers Ziel hinaus, würde man mal ganz deutlich sagen. Und zudem muss man halt auch so beachten, dass es schon wieder so ein Fall ist, wo sich die GEMA einfach nicht mit der Industrie einigen kann, mit der man sich eigentlich sonst jahrelang verstanden hat. Es gab ja einen Vertrag vorher, und das war ja, vielleicht hat man sich da auch ein bisschen was gestritten, aber man hat sich dann im Grunde genommen geeinigt, und das hat also geklappt. Und jetzt hat man halt wieder das Gleiche wie bei YouTube, das war ja vorher auch, da hat man sich geeinigt gehabt und es hat geklappt. Und dann gab es halt eben diesen Streit, und da springt mir die GEMA das ein oder andere Mal zu oft irgendwie quer und zum Nachteil aller. Es ist ja nicht nur so, dass gerade der YouTube-Fall ist ja das Problem, dass es ist ja nicht nur so, dass dann die Einnahmen bei den, dass man unbedingt die Einnahmen der Urheber irgendwie sichern möchte, was die GEMA immer sagt, sondern es hat ja auch einen nachteiligen Effekt, wenn Videos in Deutschland nicht erreichbar sind von bestimmten Künstlern, dass die natürlich dann eventuell gerade bei YouTube, wo ja auch was ja auch eine Plattform ist, wo man halt auch Musik, neue Musik vielleicht kennenlernt, dass man das halt dann nicht machen kann, weil bestimmte Sachen einfach ausgeblendet sind, beziehungsweise gar nicht erst abgespielt werden können. Und das hat natürlich auch Nachteile für einige Künstler, die dann vielleicht dann mehr Geld verdient hätten, dadurch, dass sie halt bekannt geworden wären und dass Leute dann was bezahlt hätten. Ihr seht, ich spreche sehr viel im Konjunktiv, das liegt daran, weil es natürlich nicht garantiert wird, dass das dann passieren könnte. Aber es könnte passieren. Und das ist halt so eine Sache, wo mir die GEMA ein bisschen was zu häufig daneben irgendwie springen, das mit der Speicherabgabe, das ist komplett lächerlich. Also die, selbst wenn man die erhöhen möchte, ist das, was jetzt vorgeschlagen wird, natürlich so extraorbitant hoch, dass das sofort Auswirkungen hat halt auf alle Speichermedien und auf die Preise. Und dass wir das alle dann im Portemonnaie merken, dass wir nicht einfach mal so einen USB-Stick irgendwie kaufen können um die Ecke, sondern richtig überlegen müssen, ja, haben wir das Geld, reicht es dann für so einen USB-Stick? Und das ist halt dann die Frage, die man sich dann stellen muss. Und da muss sich GEMA auch selber an die eigene Nase packen, weil die GEMA ist ja nicht nur zuständig für die Urheber, sondern auch irgendwie dafür zuständig, halt zwischen den Urhebern und zwischen den Kunden irgendwie zu vermitteln und dann was Faires rauszubekommen, also einen fairen Preis oder irgendwie was Faires rauszubekommen. Und es scheint mir jetzt in dem Fall tatsächlich komplett unfair zu sein. Und man kriegt zumindest als Nutzer so den Eindruck, dass die einen veräppeln wollen. Und das ist halt nicht gerade positiv. Also ganz konkret nochmal die Forderung, die GEMA sollte sich mit der Industrie nochmal an einen Tisch setzen und das ganze neue Preismodell noch ein bisschen verhandeln. Der Preis halte ich für viel zu überteuert, und gerade wenn man sich auch nochmal überlegt, dass den Gedanken will ich auch nochmal kurz weiterspinnen beziehungsweise euch mal kurz erzählen, wie das dann aussieht. Es sieht ja so aus, dass diese Abgaben auf beschreibbare Medien ja eigentlich dafür gedacht sind, um Privatkopien so ein bisschen auszugleichen. Das heißt, Privatkopien von Musik oder Videos und so weiter und so fort auszugleichen. Das gab es schon immer, es gab schon auch Videokassetten, soweit ich weiß, und auf alten MCs, also Audiokassetten, und dann auch auf den ersten beschreibbaren CDs. Da hat es auch Sinn gemacht, weil die meisten Sachen ja ohne Kopierschutz ausgeliefert wurden. Aber jetzt, heutzutage, wenn man sich eine CD kauft, also findet mir mal eine CD ohne Kopierschutz drauf, dann gebe ich euch tatsächlich 5 Euro in die Hand oder ein Eis oder irgendwas. Also es ist sehr, sehr schwer, sowas überhaupt zu finden. Das heißt, man hat schon sehr, sehr viele Sachen, die kopiergeschützt sind oder die mit DRM ausgestattet wurden und womit man einfach nicht einfache Privatkopien erstellen kann und darf, weil man ja bei Privatkopien, beziehungsweise man hat das Recht ja auf Privatkopien zu erstellen, aber man darf gleichzeitig eben nicht Kopierschutzmechanismen aushebeln. Und weil ja die meisten CDs oder auch Videos mittlerweile, also DVDs oder Blu-Rays, mit halt solchen Kopierschutzmechanismen auskommen und man sie selbst bei Privatkopien nicht aushebeln darf, stellt sich natürlich jetzt dieses Ganze mit der GEMA und den Speicherabgaben natürlich noch in einem komplett anderen Licht dar. Und ja, ich habe so teilweise das Gefühl, wenn ich so die Zahlen lese, dass man halt eben mit dieser Gebühr oder mit dieser Abgabe dann eventuell das vielleicht kompensieren möchte, was jetzt an illegalen Kopien, also an Privatkopien, wo man halt eben den Verschlüsselungs- oder den Kopierschutz umgangen hat, dass man das so ein bisschen auch abgelten möchte. Und da ist aus meiner Sicht, das müsste gesetzlich irgendwie nochmal neu geregelt werden, weil das ist, also diese Abgabe, also die Abgabe dafür zu nutzen, halte ich zumindest für nicht rechtmäßig, wobei ich natürlich nur ein Laie bin. Aber ich denke, wenn das dort geändert wird, dann müsste irgendwie ein Zusatzparagraf oder sowas im Gesetz mit rein, damit man das dann auch machen könnte. Ansonsten würde mich mal tatsächlich interessieren, wie die GEMA überhaupt rechnet. Also wir haben jetzt nur so ein bisschen so einen Einblick bekommen, in wie die GEMA rechnet. Und dann sehen wir, ja, die rechnet eigentlich für uns komplett unvollständig, unverständlich. Und da würde mich echt interessieren, was die GEMA so rechnet an Abgaben oder wie sich diese Abgabe überhaupt zusammen, also wie man da überhaupt drauf kommt. Also wovon geht man aus? Wie groß soll so ein Videofilm sein? Und ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die GEMA halt auf diese Preise kommt und warum halt dieser Unterschied zwischen SD-Karten und USB-Sticks gemacht wird. Also insgesamt, ich halte es immer noch für nötig. Okay, GEMA wollen wir nicht komplett abschaffen, wobei manchmal, ich habe da manchmal das Gefühl, die müsste man komplett abschaffen und durch was Neues ersetzen, durch andere Köpfe eventuell, die da ein bisschen was vernünftiger mit umgehen. Auf jeden Fall sollte, glaube ich, eine Abgabe an Urheber, wenn es um Privatkopien geht, die sollte weiterhin stattfinden. Sollte eventuell vielleicht auch ausgedehnt werden aufs Internet, wobei wir dann wieder bei der Urheberrechtsdebatte sind. Aber das ist natürlich auch wieder so ein, sagen wir mal, ein Nagel in den Hintern, der die Urheberrechtsdebatte tatsächlich wieder antritt. Und auch vielleicht einer der Gründe, weshalb die so hitzig diskutiert wird, weshalb also viele Leute mit roten Köpfen da sich gegenseitig anschreien im Internet. Zumindest hat man so das Gefühl. Und aneinander vorbeireden teilweise auch. Und das beweist die GEMA jetzt tatsächlich auch mit halt eben dieser Abgabe. Und naja, wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich halte davon wenig und hoffe, dass die Leute wieder zur Vernunft kommen, weil ich habe keinen Bock für meinen USB-Stick halt 1,50 Euro mehr zu bezahlen. Nur weil die GEMA meint, eine höhere Abgabe dann zu haben oder haben zu müssen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn wir dann 32 und 64 GB USB-Sticks als Standard schon haben, dass sie dann wieder daherkommen und das Ganze wieder mal erhöhen wollen. Nee. Also dieses Spielchen will ich da zumindest nicht mitspielen. Gut, wer sich darüber informieren möchte, ich habe zwei Links, die werde ich dranhängen mit zwei auch Statements der GEMA. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen und anschauen ganz, ganz genau, wie das Ganze dann zustande kommt. Ja, kommen wir zu unserem letzten Thema. Ein Thema quasi in eigener Sache. Es ist mal wieder soweit, ich habe eine neue Neptun-Version released. Beziehungsweise wir haben es released. Ich habe es released, aber wir haben natürlich als Gruppe wieder dran gearbeitet. Es hat wieder Spaß gemacht, dran zu arbeiten. Hat ein bisschen was länger gedauert, weil wir ja auch, und das ist eine Premiere für eben unser Neptun-Linux-System, unsere Neptun-Linux-Distribution, dass sie jetzt in Version 2.5, auch schon in der Beta-Version, einen 64-Bit-Kernel bekommen hat. Also man hat jetzt auch die Möglichkeit, tatsächlich, falls man ein 64-Bit-Neptun-System haben möchte, dort so ein bisschen zumindest schon mal reinzuschnuppern, weil es ist ein Hybrid-System. Das heißt, wir haben nur einen 64-Bit-Kernel, den wir erstellt haben. Und der lässt sich auch von einem Live-USB-Stick oder so, der sich ja einfach erstellen lässt. Da haben wir extra einen Easy-USB-Installer, der das Ganze auf einen USB-Stick packt zum Ausprobieren. Da hat man auch die Möglichkeit, eben den 64-Bit-Kernel zu booten, allerdings mit einem 32-Bit-Userland-System, weil wir da noch nicht die Zeit gefunden haben, ein 64-Bit-Userland-System aufzubauen, weil da muss natürlich erstmal das ganze Repository und die ganzen Programme, die wir einsetzen, auch auf 64-Bit gebracht werden. Und da haben wir ja auch einiges, was wir selber in unser Repository reinpacken. Unter anderem KDE in der aktuellen Version 4.8.3 ist mit an Bord. Unser Standard-Desktop für Neptun mit ja einigen Anpassungen. Wir haben nicht nur das Aussehen ein bisschen was angepasst von den Farben her, sondern auch im System selber was gemacht. Wir haben jetzt Vorlagen für Panel-Layouts, also für die Taskleiste, die man normalerweise hat, die normalerweise unten angeordnet ist, haben wir jetzt Layouts eingeführt. Die waren ja, kursierten ja schon teilweise auf kdelook.org, kursierten ja einige Sammlungen von Panels, von Panel-Templates, also Vorlagen für eben Panels, womit man dann mit einem einfachen Klick zum Beispiel ein GNOME 2 ähnliches Panel erstellen kann, beziehungsweise ein Panel-Layout erstellen kann. Das heißt im Grunde genommen, dort werden dann zwei Panels angelegt, ein oberes und ein unteres Panel. Das lässt sich einstellen. Wir haben, also das ist der GNOME 2 Look, wir haben auch Sachen wie Unity eingebaut, wo dann ein spezielles Plasmoid benutzt wird. Das Task, Icon Tasks Plasmoid wird da benutzt, um halt eben ja so eine Art Unity Style nachzubilden. Dieses Icon Task Plasmoid hat auch die Möglichkeit, tatsächlich diese Quick Lists von Unity zu übernehmen. Das klappt also auch sehr gut. Das haben wir mit integriert. Gibt es noch mehr, also Mac OS 10 Look oder auch so einen Windows 7 ähnlichen Look, den haben wir natürlich auch mit eingebaut. Das kann man alles da ausprobieren, ermöglicht natürlich eine höhere Anpassbarkeit. Mit einem Klick im Grunde genommen ist das alles umschaltbar. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Änderungen, was jetzt die Infrastruktur des Systems angeht. Also Installationsprogramm hat jetzt zum Beispiel endlich die Möglichkeit, dass man dort auch, es war ja vielfach gewünscht und es gab halt vielfach Irritationen, dass man halt eben tatsächlich in den Partitionierungsmanager reingehen musste, um eine Festplatte zu formatieren. Da gibt es jetzt ein Häkchen, einfach anklicken und schon kann man seine Festplatte automatisch formatieren lassen oder seine Partition automatisch formatieren lassen und das System darauf installieren lassen. Dann gibt es auch jetzt die Möglichkeit, in dem erweiterten Installationsmanager, den wir ja auch schon mitliefern, der in der Textkonsole auch läuft und somit auch die Möglichkeit erlaubt, ein Serversystem oder ein sehr, sehr altes System, ein sehr, sehr, sagen wir mal, ressourcenarmes System einzurichten mit Neptune, mit einer Minimalinstallation von Neptune unter anderem. Dort in diesem erweiterten Einstellungsmanager gibt es jetzt auch die Möglichkeit, auf LVM zu installieren. Das heißt, ihr könnt den LVM anlegen und dort dann auch installieren. Außerdem unterstützen wir auch gleichzeitig RAID-Systeme, also Linux-RAID-Systeme sind kein Problem mehr. Wir haben das jetzt auch im Kernel drin und können das dann auch benutzen. Dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Änderungen und Aktualisierungen. So haben wir jetzt zum Beispiel eine neue Version von VLC Version 2.0.1. Wir haben eine neue Version von Amarok, eine Git-Version von der 2.5er Version von Amarok, also fast schon Version 2.6. Und wir haben eine neue KDE Live-Version, habe ich ja auch letztens schon erwähnt, in der letzten TechView-Podcast-Folge. Da gibt es viele, viele Neuerungen, Änderungen. GIMP 2.8 ist natürlich auch mit an Bord. Also so das meiste an Userland-Tools, was man so tatsächlich auch braucht zum Arbeiten, ist mit integriert, LibreOffice natürlich auch wieder. Wir haben Chromium natürlich immer noch als unseren Standardbrowser und viele, viele andere Sachen in Sachen Multimedia, alle Codecs sind mit dabei, Audio, Video, Editor, keinerlei Probleme, Konvertierungstools, eine Screencasting-Applikation, die auf FFmpeg basiert, ist auch mit dabei. Und wir haben natürlich auch noch neben dieser Full Edition, die mit KDE ausgestattet daherkommt, auch noch eine Minimal Edition, die so ein bisschen was abgespeckter daherkommt, aber immer noch mit vollem Multimedia Support. Allerdings jetzt ohne Audio-Editor, ohne Video-Editor. Das ist dann unsere LXDE-Variante. Die kommt also mit dem LXDE-Desktop daher. Die wird immer noch unterstützt. Das ist allerdings die letzte Version, die eben LXDE komplett unterstützen wird. Wir werden dann in Zukunft eher noch mehr auf KDE setzen und werden dann für die Leute, die vielleicht LXDE einsetzen wollen, dann ein Metapaket bereitstellen, aber kein eigenes ISO mehr bauen für diese LXDE-Variante, weil das einfach viel Aufwand ist, viel Zeit kostet und natürlich auch getestet werden muss ausführlich. Und aus dem Grund wird es dann auch eben nur die Möglichkeit geben, das dann halt per Paketmanager zu nutzen. Aber es wird immer noch nutzbar sein und wir werden sicherlich auch noch einige andere Metapakete für andere Desktops eventuell finden. Für die Leute zum Beispiel, die E17 ausprobieren wollen, da haben wir auch die neueste und eine der neuesten SVN-Versionen mit an Bord, die man direkt ausprobieren kann. Es gibt natürlich immer noch für die Leute, die das gerne auf dem USB-Stick mal antesten wollen, die Möglichkeit, sogar diesen USB-Stick als Hauptsystem, das Live-USB-Stick als Hauptsystem zu benutzen, indem man ein persistentes Image anlegt und dort seine Daten drauf speichert oder per Snapshot sich zum Beispiel einige andere Konfigurations- oder vorkonfigurierte Sachen herunterladen kann oder eigene Snapshots anpassen kann, anlegen kann, womit man dann eigene Konfigurationen vom Live-System einfach in eine Datei speichert und diese Datei zum Beispiel weiteren Freunden geben kann, die dann auch mit dem Neptune-System arbeiten, auch so einen Live-Stick haben und den einfach dann dieses Image gibt und die können das dann auch einspielen auf ihren Live-Stick und dann eure Konfiguration, eure Voreinstellungen dann auch mit nutzen. Macht besonders viel Sinn, falls man einen Server einrichten möchte, zum Beispiel OwnCloud-Server, worüber wir ja auch am Anfang der Sendung noch ein bisschen gequatscht haben. Neptune 2.5, also in der Beta-Version erschienen. Für diejenigen, die so ein bisschen was experimentierfreudig sind, die ein bisschen was ausprobieren wollen, die wissen, wie man richtig Bugs reportet, den kann ich das ans Herz legen, die mal vielleicht eine KDE-Version antesten wollen, auf Debian Testing basierend das Ganze und die sich was Neues anschauen wollen, die sich vielleicht jetzt auch endlich, dass wir ja hier hip hip hurra, eine 64-Bit-Version zumindest teilweise hinbekommen haben, die sich das vielleicht anschauen wollen, die können das Ganze dann machen und uns dann natürlich im Forum darüber berichten, was so die Erfahrungen sind. Falls ihr Bugs gefunden habt, natürlich dann wichtig, die zu reporten, damit wir dann auch bis zur finalen Version dann tatsächlich auch ein sehr, sehr stabiles, sehr, sehr gelungenes Produkt herstellen können und dass ihr dann auch Spaß habt bei der Benutzung des Ganzen. Neptune 2.5 Beta also auf der Webseite 7os.com/Neptune. Ich werde den Link auch noch dranhängen. Dann könnt ihr euch das auch nochmal ganz, ganz genau anschauen. So, das war's auch schon für diese TechView Podcast Folge. Wir haben was über OwnCloud 4 gehört, Windows 8 und die GEMA. Und ganz zum Schluss noch was über eine coole neue Beta-Version von Neptun. Und ja, ich hoffe, das hat euch wie immer gefallen. Und das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Und bis zur nächsten Folge.